Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo, ihr Lieben da draußen an den digitalen Endgeräten. Der literarische Salon ist wieder am Start. Christian hat es immerhin schon bis an den Tresen geschafft. Und Karin kommt auch direkt hinter mir. Hat sie was zu sagen?
Ist sie schon? Ja, ich habe mich auch an die Bar geschleppt. mit letzter Kraft sozusagen.
Genau, jetzt erstmal einen nehmen, nachdem du dem Tier, so wie es sich ja gehört, ne, wenn man gerade mit dem Tier unterwegs war, dann muss man erstmal sich ums Tier kümmern, bevor man sich selber was gönnen kann.
So ist es nämlich. Jo. Das Tier ist jetzt versorgt und
Was
wie ist die Lage bei dir?
Ja, ich wollte dich gerade das Gleiche fragen. Ich fühle mich momentan nicht so richtig intelligent. Sagen wir mal so, irgendwie dieses Hin und Her mit dem Wetter. Okay, das ist jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau, weil bei euch ist das Wetter sicherlich ungleich blöder als bei uns. Wir haben ja immer bloß so mit, mal ist es warm, mal ist es kalt, irgendwie zu kämpfen, weil größere Regenmassen, also zumindest hier draußen bei uns, passiert ja da eher nichts, während ja, ich weiß jetzt nicht, ob Frankfurt oder Hessen generell da auch gerade so von...
Ja, das ist ein bisschen südlicher.
Also wir haben auch Glück gehabt.
Wir haben Glück, wir sitzen quasi im Trocknen. Ich musste jetzt auch die Tage immer mal ein bisschen den Garten gießen, also das Hochbeet. Und damit mir hier meine Erdbeeren und meine Kräuter nicht verrecken, also insofern... Geregnet hat es jetzt also ein bisschen mal immer, aber jetzt nicht so Sturzbäche-artig oder was heißt Sturzbäche, Sintflutartig wie in Bayern und Baden-Württemberg und auch im Saarland noch vor einiger Zeit. Das war ja wirklich krass.
Ja, allerdings. Also das ist ja tatsächlich etwas, was nun wirklich auch wieder keiner braucht, aber naja, es wird nicht das letzte Mal bleiben. Nee. Wir haben ja hier hauptsächlich eben so das Thema, dass man entweder eben dann doch wieder sprengen muss oder dann, wenn man ausnahmsweise mal dieses warme Wetter genießen möchte, dann fängt es natürlich doch an zu regnen, sodass man eben Dinge und Sachen nicht machen kann und das ist ja wirklich ein Luxusproblem.
Naja, gut, aber auch Luxusprobleme kann man beweinen, wenn's denn sein muss. Und eigentlich ist es ja schön, dass wir Luxusprobleme auch beweinen können. Also ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch ganz andere Probleme beweinen. Da böten sich ja die ein oder anderen Dinge an, aber...
Garantiert, ja. Also so egal, wo du nun hinguckst, es gibt ja das ein oder andere zu thematisieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, ein ganz spezielles Thema, was du da vielleicht auch so in Gedanken bewegst, da biegen wir mal besser nicht zu ab, denn da ist jetzt nicht wirklich Intelligenz zu finden. Und irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, soll es ja in dieser Folge um irgendeine Form von Intelligenz gehen. Und dementsprechend lassen wir das mal schön bleiben. Wie sieht's aktuell so mit deiner Schreibintelligenz aus? Bist du schon wieder mit dem Wortende ausgestattet? Oder,
Nein, ich habe jetzt hier seit Wochen nicht mehr geschrieben. Ich war ja jetzt hier mit den diversen Dingen befasst, wie Überarbeiten und sowas. Ich habe heute dann tatsächlich einen Druckauftrag losgelassen für die Schmiede von Kirkby.
Das ist ich sah schon die Teaser.
Genau, das ist also jetzt alles auf dem Weg. Und ansonsten bin ich im Moment schwerstens damit beschäftigt, mich um meine englischen Titel zu kümmern, die ab Januar 25 dann erscheinen sollen. Und da habe ich dann heute wirklich sehr geflucht den Nachmittag über, weil ich habe ja immer noch keine Cover. Weil
das wollte ich dich nämlich gerade fragen. immer rauf aufs Böse.
Genau, immer rauf aufs Böse. Das ist wirklich tricky, weil irgendwie die Cover-Vorlieben, die sind zum Beispiel in den USA ganz anders als hier in Deutschland, angeblich. Aber dann irgendwie doch nicht. Aber auf jeden Fall so die, wie meine Kirkby-Cover im Moment hier in Deutschland aussehen, also das geht jetzt schon mal in den USA gar nicht. Aber was genau gehen könnte, ist schwierig. Also long story short, wir haben jetzt 4 verschiedene Variationen. Mhm. Ja, also die zum Teil in Nuancen sich unterscheiden, zum Teil auch ein bisschen größer. Also 4 verschiedene Versionen für ein Cover, und zwar für die erste Novelle, die es dann auch immer gibt für die Newsletter-Abonnenten, mit dem schönen Titel auf Englisch One Summer Changes All. Ne? Mhm. Ist das nicht schön? Kann man wunderbar abkürzen mit Oscar. Ja, das habe ich.
Ja.
Und naja, dann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt muss ich das, weil dann habe ich irgendwie, es gibt ja dann so eine große Facebook-Gruppe von amerikanischen Autorinnen und Autoren und Grafikdesignerinnen und Designern, und dieses Gendern ist mir jetzt gerade schwarze Kloten im Designer ist ja eigentlich genderneutral, ist ja wurscht. Und da habe ich natürlich auch ein paar Entwürfe rein, und da ist, aber es ist natürlich wie in einer deutschen Gruppe, weißt du, du fragst 3 Leute und kriegst 10 Meinungen.
Ja. Und vor allen Dingen nie etwas so, dass du was damit anfangen kannst, sondern nur, nee, das funktioniert nicht oder irgendwie sowas.
Ja, und vor allen Dingen, oder dann kommen halt so diese weil eine Distel drauf ist. Ja, jetzt ist nun mal die Distel die schottische Nationalblume. Hat eine amerikanische Kollegin gesagt, ja, das mag ja sein, aber das wüssten die Amerikaner halt nicht. Und dann denke ich mir nur, ja, das wusste ich bis vor einiger Zeit auch nicht, als ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Das erschließt sich dann schon. Ja, aber Distel ist für uns Unkraut. Ich mir nur gedacht, get over it. Aber ich weiß gar nicht, was man dann an dieser Stelle dann noch weiter argumentieren soll. Kann man nicht. Also ich habe es dann einfach sein lassen. Und habe jetzt dann beschlossen, dass ich jetzt echte Menschen befrage. Also sprich über Facebook-Anzeigen. Ja, also dann habe ich.
Ah,
also,
stimmt, ja.
Ja, genau.
Da war ja was.
Und da habe ich mich heute damit vergnügt und habe jetzt, weil das ja keinen Sinn macht, wenn ich jetzt nur hier klick mal da drauf, sondern da muss ja schon was dahinter hängen, dann, also dass sie sich halt gleich diese Novelle runterladen können und dass ich dann auch gleich neue Newsletter-Abonnenten kenne. Da hängt ja dann ein Rattenschwanz hinten dran.
Du willst
ja dann
eigentlich bloß eine Sache beantwortet haben, aber
genau.
Du musst erstmal 125.000 Sachen davor machen. Da habe ich ja auch mal gar keinen Bock drauf.
Ja, egal. Also ich habe mich da jetzt dann durchgewühlt und bin jetzt so weit, dass jetzt ist es gerade noch, wird geprüft von Meta, und dann werden diese Anzeigen hoffentlich ausgespielt. Mhm. Und zwar, ich habe also jetzt identische Anzeigen gemacht, also mit identischen Textvarianten und Hintergründen und sowas. Ich habe sozusagen immer nur die Cover ausgetauscht.
Mhm. Ja, macht
ja,
Sinn.
Und habe dann, also
A-B-Test
aber pro,
halt.
Ja, genau, aber ich habe pro, also eigentlich A bis D Test, weil ich habe pro Motiv, habe ich 4 verschiedene Varianten gemacht, 4 Bilder, und habe dann auch noch mit unterschiedlichen Texten und. Also ich habe wirklich jetzt 16 Variablen an Bildern plus, ich weiß es nicht, jeweils fünf Variablen an Überschriften und noch 4 Variablen an Beschreibungstext. Ich kann das gar nicht ausrechnen. Also dafür es ist viel. Und ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, jetzt, wenn diese Anzeigen dann laufen, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich in der Lage sein werde, dann Tendenzen herauszukristallisieren. Vielleicht muss ich dann jemanden engagieren, der mir erklärt, was dann jetzt am Ende rausgekommen ist.
Ja, richtig, weil das, also die statistische Auswertung ist dann im Zweifelsfall auch nicht ohne, weil so groß ist ja die Zahl an Variablen eben doch wieder nicht. Und dann kann es dabei rauskommen, dass alles irgendwie gleich ist und schon hast du nichts gekonnt. Außer Geld rausgegeben.
Und dann werde ich mich einfach für die Variante entscheiden, die entweder ich am hübschesten finde, wobei ich finde sie eigentlich alle schön, oder ich werde die Grafikerin fragen und sagen, welche lässt sich denn am einfachsten für irgendwie insgesamt 11 Titel oder sowas reproduzieren. Mhm. Dann gehen wir auf diese.
Jo, richtig. Well, wirtschaftliche Entscheidung ist auch schon gut.
Naja, mir wäre es schon lieber, wenn es jetzt irgendwie eine Peer-Gruppen-verifizierte Entscheidung wäre, aber warten wir es ab.
Ja.
Damit habe ich mich heute so rumgeschlagen.
Ja, das ist auch nicht ohne. Auch das ist, also wenn, ich muss jetzt gerade wieder an unsere Fragen von letztem Mal denken. Das wäre jetzt auch etwas, was mich in diesem gesamten Veröffentlichungs- und sonst was Prozess noch mehr als alles andere pestet.
Ja, das hat mich auch sehr gepestet, wobei ich ein so schönes Tool jetzt wirklich mal zum ersten Mal so richtig testen konnte, weil das ja für den deutschen Markt nicht gut funktioniert, nämlich BookFunnel. Das ist ja diese Distributionsplattform, also wo man dann einfach E-Books und auch Hörbücher oder sowas wunderbar an den Endverbraucher weitergeben kann. Und die Erklärung, also die haben auch einen wirklich super Kundenservice, also einen Endverbraucherservice, aber halt leider nur auf Englisch.
Okay.
Ja. Also diese Sache, wie kriegt man jetzt diese E-Book-Datei auf das Gerät XY? Und naja, jedenfalls, was ich total cool fand, ich habe natürlich jetzt für diese vier verschiedenen Varianten dieser Novelle, weil ich musste natürlich die dann auch mit vier verschiedenen Covern auch anlegen und so weiter. Das heißt, ich habe dann viermal diese Bücher angelegt plus vier Landingpages gemacht. Aber das ging so schnell, dass also selbst ich, der, sag ich mal, nur über ein überschaubares technisches Verständnis verfügt, pro Buch, erst Buch anlegen, bis die Landingpage perfekt war, 5 Minuten maximal gebraucht habe. Das fand ich super.
Nicht schlecht, da hast du allerdings recht.
Ja. Und da habe ich dann also ausschließlich meine organische Intelligenz dafür bemühen müssen, ja. Weil dann nämlich auch sehr viele Menschen wahrscheinlich auch mit sehr viel organischer Intelligenz sich dahinter also wirklich tolle Tutorials auch gemacht haben und es einfach auch ziemlich selbsterklärend alles war, bin ich sehr begeistert. Aber soll ich jetzt schon eine Überleitung machen oder brauchen wir noch ein bisschen?
Also du darfst herzlich gerne einfach schon mal völlig unbemerkt in die richtige Richtung abbiegen.
Also ich meine, ich könnte jetzt
wieder
noch ein
verkackt,
paar.
Ihr wisst, aber das machen wir ja sowieso. Und deswegen, Karin, hau einfach mal raus.
Ja, ich wäre jetzt noch mal abgebogen. So. Ich hätte jetzt noch ein paar andere Schwenke erzählen können. Ich erzähle nicht, was ich für ein Buch gerade lese, oder? Soll ich erzählen, was ich für ein Buch gerade lese?
Darfst du gerne machen. Also ich habe diesmal noch nichts Neues am Start.
Ja, ich lese gerade, das war ja die Buchentdeckung, also das Buch des Sommers 2023. Ich bin ja immer ein bisschen später dran mit diesen Buchentdeckungen, obwohl es ungefähr so lange schon bei mir auf meinem E-Book-Reader schlummert. Aber jetzt habe ich es mir mal vorgeknöpft. Mhm. Und das ist von Caroline Wahl, 22 Bahnen heißt es.
Habe ich irgendwie,
Hat es bestimmt schon mal gehört, weil da haben irgendwie alle irgendwie gehört. Und ich bin, zu 2/3, 3/4 bin ich durch und es liest sich gut. Es ist ein sehr außergewöhnlicher Stil, aber es liest sich wirklich fluffig weg. Ist auch nicht so dick, das Buch. Aber ja, also die Offenbarung, die so viele da drin gesehen haben, habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Also vielleicht kommt sie ja noch. Aber
ja, auf den letzten 5 Seiten garantiert.
Ja. Also ich weiß nicht. Es ist ja jetzt inzwischen der Nachfolgeband erschienen und damit hat sie gleich wieder irgendwie, glaube ich, auf Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste und so. Finde ich ja total toll. Ich meine, das war immerhin 22 Bahnen, ist ihr Debütroman. Das finde ich ja schon mal ganz großartig. Das muss sie erst mal raushauen. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich dann Windstärke 17, so heißt der andere, dann auch noch lesen möchte. Aber gut, sei es drum. Sei es drum, das war jetzt hier mein Wort zum Buchupdate und ganz ohne Jingle und Sonstiges, aber das macht nichts.
Du warst da doch zu schnell. Da dachte ich mir, ach, spieß jetzt noch mitten rein. Ach nee, lasst mal.
Nein,
Ihr wisst ja, was wir damit meinen.
Genau. Ja, liebe Leute, wir haben uns einen Vollprofi eingeladen für ein tolles Interview zum Thema künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, liebe Sandra Thoms. Sie ist Verlegerin, Buchhändlerin, KI-interessierte und versierte Frau und Titanic-Bändigerin.
Oha.
Da sagst du was. Und ehe jetzt gleich unser Trommelwirbel und der große Applaus abfährt, noch eine kleine Anmerkung unter uns. Das Interview haben wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen und es klingt so, es könnte sein, dass es so ein bisschen klingt, als würde Sandra aus einem Paralleluniversum zugeschaltet sein.
Vielleicht sind es auch einfach nur Sonnenflecken.
Wir haben uns gut verstanden. Ich gehe davon aus, dass ihr uns alle auch gut versteht. Aber wenn die Soundqualität nicht wie gewohnt brillant ist, seht es uns nach. Es ist kommt auf den Inhalt an und nicht aufs Äußere.
Also so sieht das Spaß nämlich jetzt aus. Genau. Das passt ja auch wunderbar zu dem Thema, was wir gleich beackern.
Yep. Ach, ich finde diesen Applaus immer wieder schön. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du zu uns gefunden hast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, ehe ich das wieder vergesse.
Ja, Christian vergisst gerne mal die Höflichkeit, wenn er... Ja. Nein, das ist ein kleiner Scherz. Christian ist der netteste Mensch, den es gibt. Und das ist heute auch besonders wichtig, dass wir nett und höflich miteinander umgehen, denn wir haben ein super heißes Eisen in unserer Diskussion. Hm. Wir wollen nämlich über künstliche Intelligenz sprechen. Und nicht nur irgendwie und allgemein, sondern vor allen Dingen, also wir werden sicherlich auch irgendwie und allgemein darüber sprechen, wie wir es immer tun, aber wir werden uns vor allen Dingen mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Buchbranche unterhalten. Und ich denke, da haben wir mit dir eigentlich die perfekte Co-Diskutantin gefunden, liebe Sandra.
Ja, ich bin gespannt, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, bei dem Thema KI seid ihr schon mal nicht ganz falsch bei mir. Das ist schon länger ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze.
Ja, du hast ja als Verlegerin, hast du ja vor 4 Jahren ja sogar schon eine KI-Anthologie herausgebracht, wie ich mit meiner investigativen Recherche herausgefunden habe. Wie künstlich ist Intelligenz? Also vor 4 Jahren warst du ja derzeit da im Mainstream ja schon gewaltig voraus. Wie kamst du da eigentlich drauf?
In gewisser Weise. Tatsächlich ist Science Fiction eins meiner absoluten Lieblingsgenres. Und in der Science Fiction denken wir ja immer so ein kleines bisschen weiter und schauen, wo die Realität uns hinführen könnte. Und ich glaube, in vielen Punkten hat uns die Realität, die wir uns vor 4 Jahren in dieser Anthologie ausgemalt haben, auch schon eingeholt. Also das ging in diesem Fall jetzt besonders schnell. Aber es lag damals schon als Thema so in der Luft und diese ganze KI-Entwicklung ist ja nicht neu. Die begleitet mich quasi schon mein ganzes Berufsleben lang. Mhm. Ich habe vor langer Zeit in der Zwischenzeit mal dolmetsch- und Übersetzungswissenschaften studiert. Mhm. Und schon damals hieß es dann für uns so, ja, ihr werdet wohl der letzte Jahrgang sein, der das studiert, denn dann kommt ja die KI und die übersetzt automatisch. Und tatsächlich gab es damals auch schon erste Programme, die automatisch übersetzt haben. Und da muss man halt einfach sagen, von heutiger Sicht, also aus heutiger Sicht waren die wirklich lächerlich, was die konnten. Aber für uns, die wir natürlich komplett neu in dieses Thema KI geworfen wurden, war das schon sehr beeindruckend.
Da kann man beeindruckend ja. Oder auch beängstigend? Das ist jetzt ja die große Frage, weil das ist ja sowieso auch so ein Riesenangstthema, ist ja das Thema, wir werden alle überflüssig durch die KI. Und war das damals bei dir auch schon oder in deinem Studienjahrgang auch schon so ein Thema, dass man redundant wird und einfach eigentlich gleich nach Hause gehen kann?
Auf jeden Fall. Also dadurch, dass es tatsächlich auch so propagiert wurde von manchen Stellen, dass sie gesagt haben, naja, wenn die KI kommt, dann brauchen wir keine menschlichen ÜbersetzerInnen mehr, war das natürlich schon damals für mich, also vor mehreren Jahrzehnten, ein großes Thema, mit dem ich mich schon auseinandergesetzt habe. Und ich finde es sehr spannend, weil es gibt natürlich, also es ist eine unglaubliche Veränderung, da schwingt immer sehr viel Angst mit. Andererseits bieten Veränderungen auch immer Chancen. Und ich bin einfach ein Mensch, der versucht immer die Chance in den Veränderungen zu sehen und darum erstmal dem Thema sehr offen gegenüber stand. Mhm. Es gab vor langer Zeit mal diesen Aufsatz von Oscar Wilde, Sozialismus oder die Seele des Menschen hieß der. Mhm. Und da hat Oscar Wilde tatsächlich schon beschrieben, dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass irgendwann Maschinen alle Tätigkeiten des Alltags für Menschen übernehmen und wir Menschen uns nur noch den einzigen Dingen widmen, die eigentlich das menschliche Dasein wichtig machen, nämlich der Kunst. Also Literatur, Bilder malen.
Schön wär's.
Finde ich eine super sympathische Idee, ist auch sehr nach Oscar Wildes Gedanken. Ich glaube nicht, dass es ganz so funktionieren wird, aber es wäre doch nicht schlecht, wenn man mal in die Richtung denken könnte.
Ja, das stimmt wohl, aber gerade in die Richtung, da sind ja jetzt in Richtung Kunst, da sind ja die Ängste und die Vorbehalte gegenüber KI ja jetzt ganz besonders groß, weil ganz viele Menschen haben ja die riesengroße Panik, dass KI, Kunst, also Fotografie, bildende Kunst und auch Literatur oder zumindest die Kunstschaffenden fast obsolet macht, weil die KI scheint es ja selbst ganz gut zu können. Also das scheint mir ja eine der großen Ängste zu sein, die gerade umgeht in der
Welt. Ich sehe auch an allen Ecken und Enden irgendwelche Posts oder so, wo quasi erst diese Utopie oder diese Idee von Oscar Wilde, natürlich nicht unter seinem Namen, so aufgebracht wurde, um dann im zweiten Satz zu sagen, tja, was aktuell passiert ist, dass Computer all die schönen Dinge übernehmen, damit ich mich mit dem langweiligen Kram beschäftigen kann.
Ja, das sehe ich perspektivisch gar nicht so. Mhm. Die KI ist, also ich würde erst einmal so anfangen, KI, eine künstliche Intelligenz in dem Sinne, gibt es noch gar nicht. Mhm. Also sind ja immer noch Vorstufen davon. Und solange es keine wirklich künstliche Intelligenz gibt, die ein eigenes Bewusstsein entwickelt, ich glaube, davon sind wir wirklich, wirklich, wirklich weit weg, ist die KI nichts anderes als eine lernende Maschine und somit als Maschine ein Werkzeug. Ja. Und Werkzeuge helfen, Dinge umzusetzen. Sie machen auch gewisse Sachen obsolet, aber sie helfen auch, Dinge umzusetzen. Also da haben wir gleich wieder mal in der Zeit von Oscar Wilde oder sogar noch etwas früher bleiben wollen. Damals kam die Fotografie auf und es gab damals unglaublich viele Maler, die gesagt haben, oh Gott, wir werden obsolet, niemand braucht mehr jemanden, der Bilder malt, denn wir haben ja jetzt Fotoapparate und die Fotoapparate werden das für uns übernehmen. Mhm. Und es stimmt, wir haben keine Porträtmaler mehr, das gibt es so gut wie gar nicht mehr, außer vielleicht das englische Königshaus. Und wir haben auch nicht mehr viele Menschen, die Bilder für Reiseführer malen oder ähnliches. Das wurde alles obsolet. Aber das Malen als Kunstform ist nicht nur geblieben, sondern hat sich in eine Richtung entwickelt, die damals absolut denkbar war. Wir haben eine Abstraktion im Malen dadurch erreicht, die unter anderem deswegen möglich war, weil man sich in der Kunst von diesem Realismus lösen konnte und wollte, weil man gesagt hat, naja, das kann ja der Fotoapparat. Was kann ich, was der Fotoapparat nicht kann? Mhm. Und dadurch kamen wir in ganz andere Dimensionen.
Ja, stimmt. Und es werden ja inzwischen auch so hybride Formen von, also man nehme irgendwelche Sachen, die ein Fotoapparat oder eine Kamera für einen erledigt und verfremde oder ergänze das dann so, wie diese Typen, die mir in meinen Instagram-Timeline immer reingespült werden, diese Lichtmaler, die finde ich ja grandios, ja, die letztendlich mit so einer extrem langen Belichtungszeit dann da unterwegs sind und da dann irgendwelche tanzenden Skelette oder sowas malen. Es ist doch eine Sache, die nur durch die Kombination dieser beiden Themen überhaupt möglich sind.
Genau das sehe ich auch so. Also solange eine KI ein Werkzeug ist, können wir uns dieses Werkzeuges bedienen. Und ja, es ist die Aufgabe eines Werkzeugs, gewisse Tätigkeiten zu übernehmen, sprich, die werden obsolet werden. Man muss einen Nagel nicht nur im Daumen reindrücken, wenn man einen Hammer hat. Mhm. Aber dadurch, dass wir halt gewisse Grundlagentätigkeiten abgeben können, kann sich meiner Meinung nach auch eine andere Stufe von Kunst oder von Tätigkeit entwickeln, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Ja, das finde ich das unglaublich Spannende an dieser Geschichte.
Ja. Das Blöde ist, dass wir jetzt gerade in dieser Umbruchphase sind, wo das eine noch nicht richtig funktioniert, aber das andere eben, oder die Leute, die mit dem bisherigen unterwegs sind, halt einfach Angst haben, was kommt. Gut, das kann man verstehen. Die Karin hat das wunderbar in dem Blogartikel ja auch geschrieben, den du sicherlich da auch nochmal verlinken wirst. Aber das ist es so. Was machen wir denn da draus jetzt?
Ja, das Ding ist halt einfach, das fand ich eben jetzt auch so gerade in dieser Diskussion, die wir vor ein paar Wochen hatten, als der Scouts Award, dieser wirklich schöne Literaturpreis, abgesagt wurde, weil die Macher sich eines wirklich so haarsträubenden Shitstorms wie sagt man jetzt?
Ausgesetzt, hab ich ein Wort sahen.
Ausgesetzt, genau, ausgesetzt sahen. Dass es ja wirklich verständlich war, dass sie gesagt haben, nee, das müssen wir uns jetzt nicht geben. Mhm. Auch wenn, ich würde mal sagen, der Anlass war hausgemacht, das ist aber ein anderes Thema, ja. Also man hätte diese Umfrage vielleicht nicht in dieser Form zu diesem Zeitpunkt starten sollen. Aber was ich da an den Kommentaren jetzt mal von diesen wirklich üblen Hasskommentaren und also ganz, ganz verheerenden Sachen da rausgelesen habe, war ja vor allen Dingen einerseits Angst und andererseits wirklich elementares Unwissen, was das Thema KI jetzt konkret im Buchmarkt besetzt. Und vielleicht sollten wir da einfach ein bisschen Aufklärung oder versuchen, Aufklärung zu bieten. Also es gab ja dann so die Themen Urheberrechtsverletzungen, es gab Plagiate, es gab eben Arbeitslosigkeit, was wir vorhin gerade schon angesprochen haben. Und dann wurde immer mit geistigem Eigentum noch argumentiert und so weiter. Also da wurde einfach wirklich ganz bunt alles Mögliche an Begrifflichkeiten zusammengemixt, ohne dass wirklich Ahnung dahinter steckt. Und jetzt ist ja, was im Moment ja auch ganz, ganz groß ist, die Aufrufe überall auf Facebook und auf Instagram, widerspricht Meta, dass sie nicht eure Daten für das KI-Training nutzen können, ja, und dann also wirklich
dann kannst
eine
rausgehen aus dem ganzen Meta-Krempel.
Ja, also,
ja, solange du was postest, ist doch klar, dass die das für alles verwenden. Vorher haben sie es für irgendwelche anderen Sachen verwendet, jetzt verwenden sie es halt, um irgendwelche KIs zu trainieren. Wenn du was nicht haben willst da drin, ja.
Naja. Ja,
genau. Solltest du da rausgehen? Das ist auch immer, was ich auch immer sehr spannend fand, wenn mich Autoren fragen, wie können sie denn ihre Daten so sichern, dass es absolut... Ich glaube, jetzt ist mein Rechner schon wieder aufgestürzt.
Nein,
wir hören dich weiter.
Nein? Ja. Sorry. weil ich habe jetzt gerade einen schwarzen Bildschirm, aber das ist gut, wenn ihr nicht
hört. Nein, war so.
Ja, nee, aber mich fragen oft Autorinnen, wie können sie denn ihre Daten so schützen, dass es wirklich niemand hacken kann? Naja, und die Antwort heißt einzig und allein, stell sie nicht ins Internet. Nimm einen Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Das ist die einzige Möglichkeit, es vor Hackern zu schützen.
Ja.
Und genauso ist das natürlich auch mit Inhalten, die ich ins Internet stelle. Selbstverständlich kann niemand 100% garantieren, dass die doch nicht irgendwo von einer KI abgegriffen werden. Selbst wenn ich dem bei Instagram widerspreche, keine Ahnung, dann wird es irgendwohin weitergeleitet oder retweetet oder redirected und sonst was. Und dann
fischt es dann halt im Zweifel Google ab oder OpenAI, die dann halt einfach auch wirklich mit einem sehr engen Rechen da durchs Internet fahren und sich die Daten holen. Dann macht es vielleicht nicht die Meta-KI selbst, sondern dann halt irgendwie die nächste. Insofern, es ist eben genau dieser Punkt. Also sobald ich mich exponiere, als Privatmensch oder als Autor und Autorin, als Verlegerin, wie auch immer, und meine Sachen, meine Inhalte ins Netz stelle, sind die für alle abrufbar und nutzbar, wenn du so willst. Und also mein Ding ist ja eher, ich reg mich mehr auf, wenn meine E-Books geklaut werden und dann auf Piratenseiten auftauchen, massenhaft. Ja, also das ist, das finde ich erheblich problematischer. Da werde ich ja wirklich ganz konkret bestohlen. Also wirklich ganz konkret, 1:1 wird mir mehr oder weniger das Geld aus der Tasche gezogen. Und wenn jetzt allerdings meine Texte für ein KI-Training verwendet werden, muss ich auch sagen, also hätte ich natürlich auch gerne eine Vergütung dafür, ja, so was weiß ich, so ein Micropayment, was auch immer, fände ich jetzt cool, also oder man könnte das vielleicht über die VG Wort organisieren,
so ähnlich wie die Zielpixel.
Ja, genau, und solche Sachen, also da denke ich, da muss man sicherlich auch Lösungen und Mittel und Wege finden, und da wird es auch zu irgendwelchen Verständigungen kommen, aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn KIs mit meinen Texten trainiert werden, ja, ich dann sage ich einfach, da kann sie nur besser werden.
Ja, also tatsächlich ist es, das ist immer mein schönes Beispiel, Adobe Firefly, das Programm von Adobe zur Erstellung von Grafiken, die haben das Problem ja gelöst. Ob das jetzt schon fair gelöst ist, kann man drüber streiten. Aber tatsächlich, Adobe hat ja einfach eine gigantische Bilddatenbank und ihre KI kann sagen, auf welche Bilder sie zugegriffen hat, als sie bestimmte neue Bilder generiert hat.
Cool.
Und das wird markiert und jedes Bild, das benutzt wurde, da bekommt die Urheberin, der Urheber quasi so ein Zählpixel und am Schluss eine Ausschüttung. Das ist jetzt sicher nicht die Welt, aber erstmal ein Ansatz, wie man sowas lösen kann.
Auf jeden Fall.
Ich finde schön, dass es den schon mal gibt.
Ja.
Jetzt ist das natürlich einfach für Adobe, weil sie das im Rahmen ihrer sehr gigantischen geschlossenen Datenbank laufen lassen und somit dann natürlich auch die Daten der UrheberInnen haben, weil die einfach in ihrer Datenbank drinnen ist. Mhm. Das ist etwas schwieriger für Google, die das Netz durchforsten. Aber auch da kann man sich überlegen, wie könnte man das lösen? Und ich meine, eine Sache, über die man sich grundsätzlich Gedanken machen muss, ist, wie sehen denn die Geschäftsmodelle unserer Zukunft aus? Weil viele schreien jetzt, oh Gott, ich werde arbeitslos, keine Ahnung, die KI macht meine Arbeit kaputt. Der Vorteil, dass es ein Urheberrecht gibt, dass Textschaffende dazu befähigt, von ihren Texten zu leben, ist ja auch eine relativ neue Errungenschaft. Mhm. Das gibt es ja auch noch nicht schon immer einfach so. Wenn wir an Shakespeares Zeiten denken, da gab es das nicht. Da haben sie einfach wild untereinander geklaut. Kann man auch schön nachweisen, wer von wem und dann nochmal neu adaptiert und das auch ganz ohne KI. Die konnten auch so voneinander klauen.
Ja.
Und das ist jetzt eine Sache, da muss man sich einfach meiner Meinung nach wieder mit beschäftigen, denn wir werden eine Phase sicher durchleben, in der es auch wieder so eine Art urheberrechtsfreien Raum geben wird, weil viele Dinge noch nicht geklärt sind. Mhm. Und dann muss ich mir für mich überlegen, was ist mein Geschäftsmodell? Ist mein Geschäftsmodell weiterhin, ich verkaufe urheberrechtlich geschützte Texte und lebe davon?
Und was wäre die Alternative?
Ich glaube, es gibt viele Alternativen und ich glaube, diese Frage ist nicht so pauschal beantwortbar.
Mhm.
Weil das hängt tatsächlich von der einzelnen Person ab, wie sie aufgestellt ist. Also ich kenne jetzt eine Autorin, mit der ich gut befreundet bin zum Beispiel, die baut sich eine Community auf. Und diese Community supportet sie beim Schreiben schon. Also die zahlt gar nicht das fertige Buch von ihr, sondern die bezahlt sie während des Schreibprozesses, um dann dieses fertige Buch von ihr zu bekommen. Also das als ein Beispiel. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, was Brandon Sanderson ja auch macht mit Crowdfunding.
Aha.
Und das ist eine Option, wie man so etwas machen kann. Andere Autorinnen, die machen es wie MusikerInnen, die verdienen ihr Geld durch Auftritte, durch Lesungen. Also je nachdem, das ist sehr individuell und hängt sehr davon ab, was man schreibt und wie man selbst als Person einsetzbar ist, um das mal kapitalistisch.
Ja, das ist tatsächlich, würde ich jetzt auch mal sagen, eins der, um in Neusprech mal unterwegs zu sein, eins der USPs, die wir als analoge Lebensform einfach mal haben, dass wir auch analog unterwegs sein können und im echten Leben mit Leuten agieren können und unsere Texte oder was auch immer dort interpretieren, vortragen, was auch immer können. Ja, das wird eine KI, wie auch immer man das jetzt nennen will, und wenn die so daherkommen wie die Avatare oder so in der Richtung und irgendwann mal hier als Holographien oder wie auch immer man es denken will, durch die Gegend laufen, da werden ja wahrscheinlich noch 100 Jahre ins Land gehen, bis sowas auch nur ansatzweise möglich sein wird.
Ja, aber vor allen Dingen hat das ja wiederum eine rein physikalische Sperre im Moment noch, weil was ja die meisten Leute komplett außer Acht lassen und vergessen, diese unfassbare Rechenleistung, die dafür nötig ist, dass irgendwie alleine wahrscheinlich schon mal jetzt irgendwie nur ein Marketingtext für Frau Müller irgendwie erstellt wird, ja? Also da ist es wahrscheinlich irgendwie, wäre es ökologisch sinnvoller, wenn ich mir selbst die Gedanken machen würde und nicht ChatGPT oder sonst jemanden damit beauftrage, weil da diese gigantischen Serverfarmen, die betrieben werden müssen, um diese unglaublichen Rechenleistungen dann einfach zu liefern, die ja fast in Echtzeit arbeiten. Das ist ja gigantisch.
Ja, ja.
Also ich glaube, alleine, da wird es schon einen rein physikalischen Stopp geben, bis wir mal die Schwelle des Bewusstseins überwunden haben oder überhaupt, wie du jetzt sagtest, eben, dass wir irgendwie für jeden Autor einen eigenen Avatar erstellen können, der dann irgendwie virtuelle Lesungen oder sonst was macht. Also ich glaube, davon sind wir wirklich noch sehr, sehr, sehr weit entfernt, hoffe ich jedenfalls.
Ja, eben.
Ja, und es ist ja auch die Frage wirklich, was möchten wir als Menschen dann? Also ich meine, wir haben ja alle die unmittelbare Erfahrung in Corona gemacht, dass eine Kontaktaufnahme nur virtuell möglich war. Und wir haben ja auch sehr viel ausgetestet. Es gab ja auch virtuelle Buchmessen und alles Mögliche. Wir haben ja wirklich sehr viel ausgetestet, was virtuell möglich war. Einfach nur, um Kontakt zu halten. Mhm. Und ich glaube, alle sind sich einig, dass das aber immer nur ein Ersatz war für den echten Kontakt.
Ja.
Das war schön, dass es das überhaupt gab und schön, dass wir so eine Möglichkeit hatten. Aber tatsächlich, ob ich jetzt mit meiner Freundin zoome oder ob ich mich mit meiner Freundin zum Kaffee treffe, sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge.
Voll.
Und ich werde niemals den Kaffee mit meiner Freundin durch den Zoom mit meiner Freundin ersetzen, wenn es nicht sein muss.
Ja.
Mhm, ja. Das stimmt.
Also das denke ich auch. Und ich denke auch, dass ganz viele Leute dann auch so dieses, dieses organisch Gemachte, das Handgemachte auch immer mehr wertschätzen werden. Das ist ja auch, das gibt's ja auch in allen möglichen anderen Dingen ja des Lebens. Also natürlich essen die meisten von uns gerne mal irgendwie ein Fastfood, was weiß ich, eine Currywurst oder einen Hamburger oder sowas. Aber die allermeisten sagen auch, mal so ein bisschen nette Hausmannskost oder selbst gekocht oder mal auch wirklich im coolen Sternerestaurant oder sowas. Das ist ja auch schön. Und ich glaube, wenn man jetzt sich nur von Currywurst ernährt, das macht einen auf Dauer nicht glücklich. Mhm. Und dann will man dann einfach jetzt eben nicht diesen künstlich generierten Heftchenroman haben, der ja heute schon möglich ist, wenn auch mit irgendwie anderer Unterstützung, können wir vielleicht später noch dazu, sondern dann wirklich eine Geschichte, wo man annehmen kann, okay, da hat sich ein echter Mensch Gedanken gemacht und hat sich interessante und aufregende Dinge ausgedacht, dass wir das vielleicht gerade dann auch zukünftig Kolleginnen und Kollegen, die eher nischig unterwegs sind, dass die eine viel größere Reichweite bekommen, weil die plötzlich interessanter werden, weil natürlich dieser ganze generische Kram, also was weiß ich, was wir halt alle so suchen irgendwie, wir haben da so unsere Lieblingstropes da, die wir immer mal gerne wegmampfen schnell, so als Snack, aber da, ich glaube, die Sehnsucht wird immer größer nach was Originellem, nach was Aufregendem, was Einzigartigem. Ja. Also ich sehe das absolut auch als Chance an.
Ja, also man kann es ja auch, um wieder mal das Beispiel aus der Malerei zu zitieren, also wie gesagt, wie die einfach da waren, um Porträts zu malen, damit A weiß, wie B aussieht, deren Jobs sind weggefallen, das muss man leider so sagen. Aber die Personen, die dann neue Malrichtungen über Impressionismus, Pointillismus und so weiter entwickelt haben, die sind geblieben.
Die sind geblieben. Und aber auch die Porträtmaler, wenn sie clever und schlau waren, dann haben sie gesagt, okay, ich habe es handwerklich drauf. Ich weiß, mein aktuelles Ding ist jetzt nicht mehr gefragt. Vielleicht überlege ich mir jetzt einfach auch mal was Neues. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, was ich eben auch sagte, also ich weiß ja inzwischen viele Verlage, gerade die eben so in dieser Fastfood-Ebene auch unterwegs sind, jetzt irgendwie diese ganzen Groschenromane und so weiter, die ja unglaublich populär sind. Bis vor ein, zwei Jahren war das ja auch noch ein wirklich schönes Einkommensmodell für Autorinnen und Autoren, weil wenn man das kann, also wenn man wirklich eben schnell produzieren kann und keinen Schmerz damit hat, in festgefahrenen Parametern zu arbeiten, also man bekommt ja im Grunde agiert man dann ja schon selbst als KI, weil man ja wirklich schon sehr gut gepromptet ist, weil da steht genau, es darf nicht länger als so 153 Seiten sein und auf Seite 82 muss der erste Kuss passieren und so Kram. Also ist ja alles wirklich ganz formalisiert schon festgelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Kolleginnen und Kollegen, die darauf spezialisiert sind, ja, die werden jetzt nicht mehr selbst schreiben, aber die werden vielleicht die Redakteure werden, die eben die KIs mit diesen Prompts füttern und dann da irgendwie und dann einfach noch effizienter werden und einfach letztlich auch mehr auswerfen können. Und dann werden sie sich vielleicht auf dieses Gebiet spezialisieren. Das ist halt einfach ein neues Skillset. Ja, das kann man jetzt schlecht finden, man kann es aber auch sehr positiv sehen.
Ja klar, es heißt Veränderung.
Das Thema Veränderung, genau. Es ist einfach Veränderung und wir können ich glaube, die schlechteste Variante, mit einer Veränderung umzugehen, ist, den Kopf in den Sand zu stecken und warten, dass die an einem vorübergeht. Also das, glaube ich, ist die übelste Variante. Man muss sie nicht mögen, aber man sollte sich mit ihr beschäftigen, man sollte sich informieren, vor allem, wenn man in einem Bereich arbeitet, der stark davon betroffen ist, und schauen, was kann man für sich daraus ziehen.
Es gibt ja diesen, naja, ziemlich dämlichen, aber doch irgendwie treffenden Spruch in der Businesswelt: Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen.
Ja. Ich denke, wir könnten jetzt vielleicht mal für alle, die wirklich, also gerade unsere Kolleginnen und Kollegen der schreibenden Zunft, die auch ganz große Ängste haben und die vor allen Dingen Angst davor haben, vor dem Thema Plagiaten. Ich glaube, das ist wirklich eine Angst, und die können wir den Leuten nehmen. Erstens, also zwei Aspekte davon. Wenn die KI eure Texte abgrast und die euch wirklich im Schweiße eures Angesichts aus den Fingern gesogen habt, die werden nicht, auf gar keinen Fall werden die in dieser Form jemals bei irgendjemanden wiedergegeben. Ja, also das wird einfach nicht passieren. Es wird kein Text, den man in eine KI reinfüttert, wird jemals wieder in dieser Form rauskommen. Genauso, man kann 100 Picassos, sind ja alle in den KIs drinnen, es wird aber niemals ein identischer Picasso wieder rauskommen. Es wird vielleicht ein Bild rauskommen, der aussieht wie Picasso, wo man als Laie sagen könnte, es könnte jetzt ein Picasso sein, und vielleicht wird auch irgendwie ein Buch rauskommen, da könnte man auch sagen, ja, das klingt schon irgendwie so ein bisschen nach Charlotte McGregor, aber irgendwie ist so ein bisschen fad auch. Also es wird schlicht und ergreifend nicht passieren. Also Plagiate sind, ich glaube, eine total menschliche Geschichte. Ja, also ich habe immer noch mehr Angst davor, dass irgendjemand meine Texte nimmt und es einfach abschreibt und dann seinen Namen draufsetzt. Also das, glaube ich, also diese Angst kann man...
Wäre ja nicht das erste Mal.
Das wäre nicht das Erste. Aber ich denke, also diese Angst in Bezug auf KI kann man den Leuten wirklich, wirklich nehmen.
Ja. Definitiv, es gibt ja schon die ganzen Texte, von denen gesagt wird, ja, das schreibt wie Goethe und so weiter. Ja, es benutzt ähnliches Vokabular wie Goethe, aber es ist nicht Goethes Text, es ist nicht Goethes Text.
Eben, genau. Also das ist eben genau dieses Thema mit der Schaffungshöhe, die dann eben nicht darin steckt, und mit dieser menschlichen Empfindsamkeit, mit der wir ja unsere Geschichten schreiben und mit den Einfällen, die wir haben, ja, das kann eine KI überhaupt nicht reproduzieren. Ja, also das wird einfach nicht funktionieren.
Dazu müsste sie fühlen können.
Ja, genau. Ja. Was mich jetzt mal total interessieren würde, Sandra, du bist ja Verlegerin und Buchhändlerin. Das heißt, du bist, also auf diesem Spektrum bist du an zwei sehr sensiblen Positionen. Du hast einerseits, hast es ja mit der Leserschaft zu tun, die vielleicht zu dir in den Laden kommen und sagen, ich möchte aber auf gar keinen Fall ein Buch lesen, wo KI irgendwie mit im Spiel steht. Und als Verlegerin musst du ja auch eine Entscheidung treffen. Sagst du deinen Autoren und Autorinnen, also ich möchte nicht, dass ihr KI bei der Texterstellung verwendet, oder aber wenn du Leute hast, die sagen, ja, aber ich will auch nicht, dass jetzt hier irgendwie mit irgendwie einem KI-Programm schon mal mein Text analysiert wird oder sowas. Also das sind ja unterschiedlichste Aspekte, wie man damit umgehen kann und mit den unterschiedlichsten Ängsten auch konfrontiert ist. Wie handhabst du das so im Alltag?
Also das Wichtigste ist mir dabei, immer sehr transparent vorzugehen. Also tatsächlich den Personen zu sagen, also in dem Fall zum Beispiel von Verlegerinnenseite zu sagen, hör zu, das und das werden wir mit euren Texten machen, da und da werden sie auftauchen oder im Internet landen, aus welchen Gründen auch immer, und versuchen zu umreißen, was das ganz konkret für diese Texte bedeuten kann. Und ich fordere im Gegenzug aber auch die Transparenz von den Autorinnen, mir klar zu sagen, ob sie KI benutzt haben und wo sie KI benutzt haben. Weil ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bauchweh damit, wenn jemand eine Rechtschreib-KI benutzt. Gar kein Thema für mich. Wenn mir jetzt jemand sagt, hör zu, ich habe immer nur den ersten Satz jedes Kapitels geschrieben und dann habe ich die KI weitermachen lassen. Jo, fände ich schwieriger. Aber auch da hängt es jetzt halt davon ab, was wollen wir mit diesem Buch machen. Auch das ist dann wiederum die andere Seite, die Transparenz einfordert. Also wir haben tatsächlich erste Bücher bei uns im Laden, deren Cover mit KI gemacht wurde. Und zwar komplett mit der KI. Es gibt auch große Grafikagenturen arbeiten schon mit der Unterstützung von einer KI. Ja. Also ich glaube, da darf sich niemand was vormachen. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit 90% aller Buchcover KI-Elemente enthalten. Aber es gibt in der Zwischenzeit auch schon tatsächlich Buchcover, die 100% von einer KI gemacht werden. Und das ist etwas, was ich auch immer sehr transparent meiner Kundschaft sage, weil das Cover ist von einer KI. Interessanterweise sind die Reaktionen extrem unterschiedlich. Also erstmal sind alle sehr neugierig, sich das anzugucken. Und einige, für einige ist das der Grund, das Buch nicht zu kaufen. Und für andere ist das der Grund, das Buch extra zu kaufen. Weil sie halt wissen wollen, wie wirkt das auf mich auf Dauer und so weiter. Also tatsächlich sind da die Reaktionen sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, mitgenommen zu haben, dass alle durchaus positiv beeindruckt waren, dass es die Offenheit gab und sie quasi so mit die Wahl hatten zu sagen, ich will oder ich will nicht mit dem Thema KI zu tun haben.
Wobei es ja wirklich unfassbar schwierig ist, eine richtige Linie festzulegen. Ja, selbst wenn man das dann mal versucht, ich habe das ja in meinem Artikel, habe ich es ja auch versucht, dann habe ich mal wirklich überlegt zu sagen, wo ist denn bei mir persönlich jetzt die Grenze? Weil ich habe gesagt, also ich schreibe komplett ohne KI. Und dann, Moment, also ich nutze jetzt zum Beispiel das Programm Papyrus Autor. Da ist natürlich, ja, weiß nicht, ob man es als KI bezeichnen kann, aber es ist schon eine relativ...
Diese Stilanalyse, die hat ja schon also sehr interessante Ansätze, die über das, was man so wenn dann sonst sich vorstellen könnte, das geht darüber ja schon hinaus, eben. Ja. Also das hat schon Ansätze davon, aber es ist ein Tool. Ja?
Es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, oder wenn ich dann zum Beispiel tatsächlich mal auf Namenssuche für Protagonisten gehe. Also mit Namen tue ich mich immer wahnsinnig schwer, da habe ich schon immer wirklich, also manchmal schreibe ich dann Namen rein und denke mir, also wenn ich jetzt da jemals aus diesem Buch lesen muss, das kann ich nicht, weil ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ja? Das ist mir jetzt gerade in jüngster Vergangenheit wieder passiert. Dann ist es manchmal schon sinnvoll, oder meine Lektorin sagt dann zu mir, sag mal, diesen Namen hast du jetzt schon ungefähr 8-mal verwendet. Meinst du nicht, du könntest mal so ein bisschen mehr Variabilität reinbringen? Und also wo ist die Linie? Wo zieht man sie? Ja? Also ich würde jetzt zum Beispiel, ich habe es ausprobiert, einfach mal so spaßeshalber, weil ich wissen wollte, wie es ist, mal einen Satz oder einen Absatz reingegeben, gesagt, jetzt schreib mal weiter. Dann kommt die KI aber wirklich ganz schnell an die Grenzen. Also die spuckt natürlich unendlich Sachen raus, aber wenn sie nicht gut gepromptet ist, also nicht gut informiert wurde, in welche Richtung ich gehen will, wird es natürlich ein total langweiliger Brei, der dann da rauskommt.
Das klingt, ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, wie meine Tochter früher Anfang der Oberschule, die dann versucht hat, möglichst viel Text dadurch zu produzieren, indem sie ein und dasselbe auf 10 verschiedene Arten und Weisen sagt und aneinander reiht. Ja? Und so ähnlich kommt das ja dann auch daher. Das dreht sich im Zweifelsfall so um sich selbst und irgendwelche, plötzlichen Wendungen oder sowas kommen da ja nicht vor. Oder es wird tatsächlich geschrieben und dann kommt eine plötzliche Wendung. Na toll.
Ja, was ich sehr schwierig finde bei dem Thema ist halt, dass die KI natürlich nicht etwas wirklich Neues entwickelt, sondern quasi das nimmt, was da ist, und aus dem, was da ist, berechnet, was denn wahrscheinlich wäre, wie es weitergehen könnte. Eben. Und dadurch trägt sie natürlich Stereotype extrem weiter. Also ich weiß noch, ich habe einfach mal ausprobiert, wie es wäre, wenn sie einen Krimi schreibt über eine Entführung. Und dann war natürlich selbstverständlich das Entführungsopfer, das in den Kofferraum des Autos gepackt wurde, war selbstverständlich eine Frau. Weil das halt einfach am häufigsten ist. Mhm. Auch dieses Szenario in den Kofferraum gepackt werden und dann wurde es dunkel um sie. Also,
und garantiert war sie auch noch mit Klebeband um Mund irgendwie und so.
Selbstverständlich. Ja. Also es war nicht schlecht. Also was rauskommt, war ein lesbarer Text, an dem man jetzt erstmal nichts kritisieren konnte, aber es war halt ein 100%iger Stereotyp. Und es war dadurch auch nicht spannend und nicht neu. Und das ist natürlich etwas, das kann die KI nicht. Die KI kann aber aus vorhandenem neue Elemente zusammenbauen, die uns überraschend erscheinen, aber sie kann nicht wirklich was Neues kreieren.
Ja. Ja, also ich muss auch so.
Ja, nee, du zuerst.
Ich wollte nur sagen, dass ich einfach da keine Angst davor habe. Also zumindest jetzt nicht, was unsere Branche angeht und auch nicht, was jetzt meinen konkreten Job betrifft. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass mir die KI in absehbarer Zeit wirklich das Wasser abgraben kann. Ich finde es toll. Ich spiele auch gerne mit diesen Programmen und ich finde es total faszinierend und ich möchte wirklich alle dazu aufrufen, probiert es einfach mal aus. Also das ist wirklich, es macht auch Spaß. Also es ist auch witzig. Es ist auch ein unglaublicher Zeitfresser. Ja, also man kann sich da auch komplett verlieren, aber es macht wirklich Spaß und man kann ganz originelle Dinge rausfinden und natürlich kommt auch ganz viel Unsinn raus, ja, also was weiß ich, in einem Rezept, wenn da plötzlich irgendwie als Zutat irgendwie Klebstoff oder sowas drinsteht, wo man sich denkt, Entschuldigung, ja. Moment, könnte jetzt ein interessanter Effekt werden.
Biologisch abbaubarer Klebstoff.
Also ist ja, das kommt ja, das wird ja dann auch mal gerne zitiert, dass ja dann die KIs, dass die ja einfach auch irgendwie nur Blödsinn produzieren. Ja, natürlich, klar, kann alles vorkommen, aber es macht Spaß und probiert es mal aus, Leute. Und dann, das wird, glaube ich, auch bei vielen die Angst nehmen, ja, weil dann klar wird, ja, okay, also kann jetzt nicht so Schlimmes rauskommen. Also zumindest, es kann ganz viel Schlimmes rauskommen. Das ist jetzt mal global gesehen. Aber jetzt für uns in der Buchbranche, denke ich, brauchen wir uns im Moment nicht vor dieser ganzen angeblichen künstlichen Intelligenz fürchten.
Also weil du gerade eben kurz angedeutet hast, global kann da ja eine Menge schiefgehen und wie auch immer. Ich habe tatsächlich letztens, ich glaube es war bei Wired oder so, einen mehr oder weniger wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen, dass es jetzt ersten Forschern gelungen ist, in diese Blackbox, die quasi eine solche KI darstellt, ansatzweise reinzugucken und so ähnlich wie Hirnforscher vorzugehen, die unter MRT die Leute Dinge denken lassen, um dann zu sehen, welche Hirnareale aktiv werden, war es wohl so, dass die jetzt anfangen, begreifen zu können, so nach dem Motto, wann eine KI nach dem Prompt an bestimmte Dinge denkt, in Anführungsstrichen. Und die sind schon sogar in die Richtung unterwegs, dass sie dann versuchen, bestimmte Sachen zu unterbinden, um eventuell so schädliche Ideen wie Weltherrschaft oder sonst was vielleicht den eher abzutrainieren. Fand ich interessant, aber das ist ja nun eine Sache, die nun noch ein Stück weiter ist als das, was ja überhaupt die KI erstmal wäre.
Ja, ich glaube, wir sind da auch noch sehr, sehr am Anfang, weil ich meine, natürlich erscheint uns das alles schon sehr groß und sehr toll, was die KI, ja, sehr viel, was die KI kann, aber im Prinzip ist das wirklich im Vergleich zu dem, was denkbar wäre, noch ein sehr, sehr kleiner Schritt. Und ich glaube, dass es auch noch sehr lange dauert, bis da nächste größere Schritte kommen. Ja. Auch wenn dann immer so Zeitlinien auftauchen, ja, so 2030 schreibt dann die KI den New York Bestseller. Das kann vermutlich auch funktionieren. Die Frage ist aber, schreibt sie den Bestseller, weil sie ihn gut schreibt, oder schreibt sie den Bestseller, weil das Marketing gut funktioniert?
Tja.
Und das ist ja auch immer so eine Sache, was macht die KI eigentlich? Schreibt sie wirklich gute Bücher oder weiß sie einfach, wie sie vermarkten kann? Und wenn sie weiß, wie sie vermarkten kann, ist das dann nicht ein Tool, das wir auch nutzen können?
Das
hoffe ich ja ganz stark.
Eine KI fürs Marketing.
Nee, das funktioniert ja auch. Nee, also ich meine ja ernsthaft. Nein, aber das ist ja tatsächlich wirklich, das habe ich jetzt auch schon ausprobiert, so diese ganzen, wenn man eben aus einem langen Blogartikel versucht, irgendwie einen sinnvollen Facebook-Teaser oder sowas zu machen oder für LinkedIn oder für sonst irgendwas. Ich tue mich da oft wirklich schwer, aber das ist ein Einsatzgebiet, da ist zum Beispiel ChatGPT oder auch Pseudowrite, sind die wirklich gut. Also die können gute Zusammenfassungen machen. Die können auch, du kannst dann, wenn man das möchte, möchte. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich folge ganz intensiv der Britin Joanna Penn, die sehr, sag ich mal, AI-positiv ist, und die hat überhaupt keinen Schmerz damit, ihre ganzen Manuskripte da in diese Systeme reinzufüttern und sagen, so, hier Sudowrite oder ChatGPT, jetzt mach mir mal eine Zusammenfassung, mach mir eine Auflistung über alle Figuren, die ich da drin habe, mach zu jeder Figur eine kleine Zusammenfassung über, was weiß ich, Alter, Aussehen, Beruf, und ich lade jetzt mal meine ganze Reihe rein und dann mach mir sozusagen mal eine Bibel zu der Reihe, und dann denke ich mir, das finde ich ja mal cool, sowas hätte ich wirklich total gerne, weil ich da einfach...
Oder mach mir einen Trailer dazu, das Marketing, oder mach mir einen Audio-Teaser oder irgendetwas. Also das sind ja auch Sachen, die sind jetzt schon machbar.
Ja.
Ich bin auch gespannt. Ich glaube, das Erste, was passieren wird, ist, dass die KI das Thema Marketing nochmal auf ein ganz anderes Level hebt, weil einfach die Tools, die wir jetzt brauchen für Marketing, die teilweise noch sehr teuer und sehr aufwendig sind, einfach wesentlich leichter und unaufwendiger werden.
Mhm.
Und auch das Thema, wie viel Zeit stecke ich da rein, wird sich ändern, weil ich habe schon einmal mit einer KI gespielt. Also klar, natürlich kann ich mit KI schon Artikel für meine Social Media Themen schreiben lassen, aber es gibt auch KIs, die können dann auch schon automatisch beantworten, wenn irgendjemand einen Kommentar bei mir schreibt, beziehungsweise bei Artikeln, von denen sie ausgehen können, dass die mich interessieren, automatisch Kommentare drunter setzen, damit eine gewisse Interaktion entsteht und mein Profil entsprechend sichtbar ist auf dieser Plattform. Also das gibt es schon. Die sind auch noch nicht so weit, würde ich jetzt mal sagen, weil noch sehr, sehr flach, und wenn man die benutzt und nur die benutzt, dann fragen sich vermutlich einige, geht's dir noch gut? Also, aber im Prinzip das Funktionsprinzip ist bereits da und wird gerade weiterentwickelt.
Ja. Ja, und wie bei den allermeisten Dingen ist ja das Problem nicht das Werkzeug, sondern der Handwerker, der es nutzt. Das ist und das ist ja dann wie mit den meisten Dingen des Lebens ein eher organisches Problem. Also die meisten Probleme sind tatsächlich einfach bei den Anwendern, bei den Nutzern zu suchen. Ja, natürlich kann man mit diesen ganzen Tools auch wunderbare Deepfakes machen, und das werden wir sicherlich jetzt gerade im amerikanischen Wahlkampf massenhaft sehen. Mit komischen Videos und Audioschnipseln und was weiß ich für Meldungen. Das sehe ich wirklich als großes Problem an. Und ich glaube auch, Menschen, die sich eben auch nicht mit der ganzen Technologie befassen, die sind nochmal gefährdeter, darauf auch reinzufallen. Also weil die einfach im Grunde einfach bereit sind zu glauben, was sie jetzt zum Beispiel auf Facebook sehen. Ja, also da ist nicht so ein Misstrauen da, und ich denke, die wir uns mit den ganzen Möglichkeiten beschäftigen und die tollen Sachen auch sehen und super Anwendungsmöglichkeiten sehen. Wir sehen aber auch, was man wirklich damit auch machen kann. Und das geht ja in die eine wie die andere Richtung. Jo. Also da ist eben, da denke ich auch, Aufklärung ist einfach so ein ganz großes Ding.
Ja, also schlichtweg Medienkompetenz. Also muss man ja auch sagen, wir sind ja auch in einer, wir sind ja auch eine Umbruchgeneration. Also als ich in die Schule ging, war Medienkompetenz noch, ich schalte den Overhead-Projektor ein. Also
bei mir auch.
War noch nicht sehr viel mehr. Und klar hat man dann schon angefangen, so Inhalte von Tageszeitungen zu bewerten, aber es war noch eine Zeit, in der man gesagt hat, naja, wenn das in der Tageszeitung steht, dann wird das schon in irgendeiner Form recherchiert sein und tendenziell wahr. Und das sind ja jetzt ganz andere Dinge, mit denen man umgehen muss. Und das heißt, die Menschen, die jetzt in der Schule sind, die müssen das lernen. Und die lernen das von Menschen, die es selber nicht gelernt haben.
Ja, da erzählt der Blinde dem Blinden was von der Farbe sozusagen.
Und das heißt, das wird auch noch ein paar Generationen dauern, bis wir dann Menschen haben, die es wirklich aus eigener Erfahrung wissen, was das Problem ist, und das entsprechend auch vermitteln können. Und wir eine Generation haben, die sieht das Problem und nimmt es auch auf. Das ist leider eine Sache, ich hoffe, dass das uns nicht schon sehr viel kaputt macht, bis wir dahin kommen.
Ja, leider.
Ja. Naja, also. Das ist in der Tat ein Thema, aber es ist wirklich ein super spannender Komplex, und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch weitere 2-3 Stunden drüber plaudern.
Auf jeden Fall.
Aber so generell, ich habe jetzt noch eine, das ist jetzt so ein bisschen abseitig, das hat jetzt nicht so mit dem zu tun, aber was mich wahnsinnig interessiert, du bist ja jetzt nicht nur Verlegerin und Buchhändlerin, sondern bist jetzt auch bei der Titanic mit an Bord. Und jetzt die große Frage, Titanic, KI, was genau machst du? Wird Satire jetzt auch ersetzt durch künstliche Intelligenz? Kann künstliche Intelligenz Satire? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, wie kann man es verhindern? Und so weiter. Also diese ganzen Geschichten. Was hast du mit Titanic zu tun, Sandra?
Ich bin als Geschäftsführerin bei der Titanic eingestiegen und habe mir vor allem das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben, was nach außen gar nicht so sichtbar werden wird, sondern mehr im Inneren. Die Titanic gibt es ja auch schon ein paar Jahrzehnte und tatsächlich ist es so, dass sie sich in der Umbruchphase, sie befinden sich in der Umbruchphase, sehr viel der Abläufe zu digitalisieren. Und das ist der Punkt, an dem ich einsteige. Inhaltlich, glaube ich, muss man sich mit dem Thema KI überhaupt gar keine Gedanken machen, denn Satire wird so ziemlich das Letzte sein, was eine KI kann, weil Satire ja darauf beruht, dass sie Sachen kombiniert, die eigentlich gar nicht zusammengehören und die man überhaupt nicht erwartet. Das ist ein großer Teil der Satire und das ist ja genau das, was die KI eigentlich gar nicht kann. Also darum inhaltlich wird die KI bei der Titanic keine Rolle spielen, aber tatsächlich, ich glaube, dass eine der wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten von KI organisatorischer Natur sein werden. Also wirklich so ganz stumpfe Dinge wie, wir haben ein Hauptpostfach, auch in dieses Hauptpostfach kommen Reklamationen, Abo-Anfragen, neue Manuskripte, wirre Dinge und was auch immer. Und dann setzt du eine KI dran, die entscheiden kann, okay, das braucht die Redaktion, das braucht der Papierkorb und das braucht das Abozentrum und das schon mal vorsortiert. Sowas spart unglaublich viel Zeit in einer Redaktion, die sich dann wieder auf die Inhalte konzentrieren kann. Und ich glaube, dass das die viel wichtigeren KI-Anwendungen, weil wir sprechen alle so viel von, ja, und die KI wird die Kunst übernehmen und die KI wird alle Texte schreiben und so weiter. Das sind sicher Dinge, die die KI in Ansätzen jetzt schon kann oder macht, aber der eigentliche Bereich, in dem KI spannend wird, ist tatsächlich die Organisation von Abläufen. Tatsächlich die Übernahme von so wirklich simplen Tätigkeiten, die wiederum uns als Menschen mehr Freiraum geben, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen.
Jo. Ja. Und ich arbeite ja nun in einem, also zumindest für die Brötchen, in einem Finanzdienstleistungsunternehmen. Und wenn ich mir da mal angucke, was da, also so die wirklich essentiellen Programme sind, die für eben diese Betriebsorganisation und eben das, was dabei auch rauskommen soll für die Kunden, was da noch an Potenzial einfach ist, wo man sich als ganz normal begabter Mensch sagt, also dafür müsste es doch wohl eigentlich eine App geben. Nee, die gibt's aber noch nicht, weil die Dinger einfach noch nicht intelligent genug sind.
Ja, genau das. Und da denke ich, da ist, bevor wir anfangen, uns Sorgen darüber zu machen, ob die KI jetzt alle Museen stürmt oder sonst was, ist es wirklich so, dass wir erstmal sehen müssen, wo gibt es denn im Alltag Dinge, die die KI übernehmen kann und tatsächlich uns zum Beispiel auch Bürokratie ersparen kann. Also ich denke, da ist noch viel, viel Potenzial.
Ja, das denke ich auch. Also wollen wir mit einer positiven Note schließen. Ich denke auch, wir brauchen keine große Angst haben. Ich finde es total wichtig, wenn wir uns alle informieren, wenn wir alle auch mal mit den Tools spielen. Und es gibt ja überall gratis Versionen. Probiert es einfach mal aus. Es tut nicht weh. Es macht vielleicht sogar Spaß. Und es ist total wichtig zu lernen, wie diese Sachen funktionieren. Und dann kann man es immer noch ablehnen, ja, individuell. Richtig. Aber ich finde, man muss es wirklich lernen und man muss da so eine, wie du sagtest, Sandra, eine gewisse Medienkompetenz einfach an den Tag legen.
Genau. Schönes Schlusswort.
Ja.
Ja. Und das von mir, mein Gott. Nein. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Auch von mir, ja, die gleichen Dankesworte, ja.
Ja, also war super spannend und ja, ich glaube auch, wir könnten jetzt noch sehr, sehr viel länger darüber diskutieren, aber Ich schlage einfach mal spontan vor, lass uns in 2-3 Jahren nochmal diskutieren. Und ich glaube, dann wird die Diskussion auch nochmal ganz andere Aspekte in den Vordergrund stellen,
denke ich auch.
Weil dann sind wir einfach noch ein paar Schritte weiter.
Jo, genau. Ja, genau. Bis dahin werden wir garantiert noch weitergemacht haben, weil wir haben sicherlich noch Bock drauf. Es sei denn, es passieren noch ganz andere Dinge. Und ihr Lieben, damit war's das mal wieder mehr oder weniger für heute. Ihr hört, ich habe schon auf einen Knopf gedrückt.
Christian schmeißt uns schon wieder raus.
Ja, natürlich. Du hast ja schon quasi die Abmoderation mehr oder weniger gemacht, bevor ich auf den Knopf drücken konnte. Aber macht ja nichts. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank nochmal an Sandra und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.